Ich liebe Karfreitag, weil Karfreitag, Ostern auch, ist eigentlich um das Wesentlichste geht. Und zwar nicht nur einfach für unseren Glauben, sondern in unserem Leben. Und ich weiß, ich bin der Überzeugung, dass wir ganz oft nicht mehr Predigten brauchen über richtiges und falsches Verhalten. Dass wir nicht mehr Predigen brauchen über irgendwie politische Meinung, was wir machen sollten, sondern dass das Eigentliche, was wirkliche Veränderung schafft, eine Begegnung ist mit genau dem, was wir an Karfreitag und Ostersonntag feiern. Und dass, wenn wir verstehen, dass Gott real ist, dass es ihn wirklich gibt, und wenn wir fühlen, sehen, begreifen, was Gott getan hat, was das für uns bedeutet, wie sehr er uns liebt, wie weitreichend einfach das ist, was er macht, welche Facetten es hat, wie er handelt in Kreuz und Auferstehung, dann löst das auch alle Fragen über Verhalten, Wünsche, Perspektiven, Zielrichtungen, weil das einfach alles auf den Kopf stellt. Wir brauchen nicht weniger Predigt über das Evangelium um den Kern unseres Glaubens. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Jesus, wir brauchen mehr Verständnis von dem, was er für uns getan hat. Und Karfreitag geht es halt einfach um das Wesentliche. In jedem Menschen steckt eine Sehnsucht nach Schönheit. Und ich glaube, wir müssen uns mit dieser Schönheit beschäftigen, um zu verstehen, was wirklich am Kreuz passiert ist. Beziehungsweise wir verstehen sowieso immer nur ein Fitzelchen. Weil wir in unserem ganzen Denken, in unserem ganzen Fühlen begrenzt sind. Vielleicht würden wir es gar nicht vertragen, in aller Vollständigkeit zu verstehen, was Gott wirklich gemacht hat. In jedem steckt Sehnsucht nach Schönheit. Marilyn Monroe hat gesagt, die Sehnsucht nach Schönheit kann den Menschen antreiben und ihn bestimmen. Und ich glaube, das ist oft so. Es gibt einfach für uns einen gewissen Blickpunkt, der zeigt uns auf, ist gibt einfach Sachen, die sind nahezu perfekt, richtig schön. Und wir wollen das immer und immer und immer wieder erleben. Das zieht uns an. Das kann für Menschen unterschiedliche sein. Ja, Menschen freuen sich über unterschiedliche Dinge. Für einen kann das ein richtig gutes Essen sein. Und du realisierst auf einmal, du isst mit jemandem, der schließt die Augen, der kommt ins Träumen, ins Nachdenken und er genießt eine Mahlzeit. Ich habe schon erlebt, dass Menschen mit leeren Blick vor Bildern stehen und wie gefangen sind, weil sie so sehr berührt werden durch das, was sie dort sehen. Mir geht das mit Musik manchmal so. Wenn ich irgendwie in Konzerten gewesen bin und du realisierst auf einmal, die Menschen um dich herum, die blicken träumend, ich auch. Weil auch da etwas zum Vorschein kommen kann, was einfach so schön ist, so ansprechend ist, dass es uns immer wieder anzieht. Genau das liegt in Gott. Und wir haben einfach auch deshalb so eine Sehnsucht nach Gott, aber wenn wir über Gott sprechen und dann über Schönheit nachdenken, ist Schönheit noch zu kurz gebracht, weil bei Gott geht es um viel mehr als nur diese Schönheit, bei Gott geht es um Heiligkeit. Und Heiligkeit ist eine Sache, die haben wir eigentlich nicht vor Augen. Wir können sie schwer verstehen. Warum? Weil es nur einen Einzigen gibt, der wirklich heilig ist, und das ist Gott. Also wenn wir über Heiligkeit nachdenken, dann meinen wir ganz oft so, dass etwas fehlerlos ist. Etwas Heiliges ist etwas, das hat keinen Macken, kein Makel, da ist nichts Negatives. Und gleichzeitig ist das aber, glaube ich, nur so ein Bruchteil dessen, was heilig ist. In der Bibel, das Heilige ist etwas eigentlich ganz Besonderes, Herausgestelltes. Ist Gott. Das, was wirklich perfekt ist, was schön ist, was heilig ist, ist Gott selbst. Heiligkeit wird manchmal mit der Sonne verglichen. Ja, die Sonne wärmt, sie strahlt, es gibt hier nur eine. Und gleichzeitig ist die Sonne aber auch so, dass sie alles, was ihr zu nahe kommt, vernichten kann. Nicht, weil sie böse ist, sondern einfach, weil ihre Nähe wie ein Feuer ist, was einfach Sachen verbrennt. Und das ist gleichzeitig auch bei der Heiligkeit Gottes ein Aspekt. Gott ist einfach so voller Liebe, dass alles, was lieblos ist, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart keinen Bestand hat. Liebe und Hass sind einfach Dinge, die sich vollkommen widersprechen. Und alles, was auch nur den Ansatz von Lieblosigkeit in sich trägt, kann bei Gott nicht sein. Weil er einfach die Liebe in Perfektion ist. Alles, was böse ist, kann bei Gott nicht sein. Und diesen Aspekt der Heiligkeit gibt es auch. Dieses Besondere, was halt einfach wirklich ein totales Alleinstellungsmerkmal in dieser Welt hat. Und wenn wir über Gott sprechen, über Gott nachdenken, hat Gott damit immer etwas, was wir als Menschen nicht richtig verstehen können. Wir können es irgendwie wahrnehmen, wir können es fühlen und wir können vielleicht vom Kopf her eine Idee davon bekommen, dass es etwas gibt. Aber am Ende müssen wir sagen, Gott ist Gott. Er ist so besonders, so herausgestellt, dass wir als Menschen unser Leben lang damit beschäftigt sein werden, immer weiter und weiter zu erkennen, wie er ist, immer weiter zu verstehen, was es bedeutet, dass er die Liebe in Perfektion ist. Gott ist Gott. Und wir tragen in uns diese Sehnsucht und diese Vergewisserung, dass es wirkliche Perfektion und Schönheit gibt und werden sie am Ende nur bei ihm finden können. Und gleichzeitig wird es immer nur dieses Jagen, dieses Suchen danach sein, wirklich ganz bei ihm zu sein, ganz zu verstehen, wie er ist. Weil je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr verstehen wir auch, dass er Liebe ist. Dass er uns gut tut. Aber auch, dass alles, was in uns nicht zu ihm passt, dass alles Gemeine, alles Egoistische, alles Lieblose durch ihn verändert wird. Wir beschäftigen uns heute mit der Kreuzigung und wir beschäftigen uns damit, dass Gott gekreuzigt wurde. Und ich wünsche mir so, dass wir heute einen Einblick darin bekommen, dass es Gott gibt, aber was es bedeutet, dass Gott selbst gekreuzigt wurde. Und es gibt einen Text im Neuen Testament im Kolosserbrief. Der ist bei manchen als Christushymnus bekannt und es ist ein bewegender, ein faszinierender Text, weil er aufzeigt, wie Gott ist und wie es in Jesus sichtbar wird. Und zwar am Anfang des Kolosserbriefes wird beschrieben in einer Art und Weise, die vielleicht sogar irgendwie an einen Psalm erinnert, an ein Lied erinnert, wer Jesus ist. Und wie auch diese Perfektion, diese Schönheit, diese Heiligkeit Gottes in Jesus zum Vorschein kommt. Da heißt es, Kolosser 1, Abvers 15. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, noch einmal zurück, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen solle und durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Da war wieder ein Sprung dabei, ne? Also, Kolosser 1,
ab Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihm da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreich und Mächte, Herrscher und Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und er hat alles und alles hat durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So soll er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Und wir haben hier einige Punkte dabei, einige Hinweise dabei, die eigentlich direkt darauf abzielen, dass Gott Gott ist, dass er so besonders ist, dass er heilig ist. Die aber über Jesus hier geschrieben, ausgesprochen werden, die aufzeigen, wie Jesus ist. Es geht los, dass er das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes ist. Und wir überlesen solche kurzen Sachen manchmal viel zu schnell. Gott sagt hier in seinem Wort, dass wir in Jesus sehen, wie Gott ist. Jesus ist das sichtbare Bild Gottes auf der Erde. Jesus ist nicht einfach nur ein nettes Symbol. Jesus war nicht einfach irgendein gutmeinender Lehrer. Sondern Jesus ist das sichtbare Bild des lebendigen Gottes hier auf der Erde. Und wenn wir uns heute anschauen, wie Jesus auf dieser Erde lebt, was er getan hat, was er gesagt hat, wie er handelte, wie er liebte, für welche Menschen er sich einsetzte, dann sehen wir das Handeln des lebendigen Gottes hier auf dieser Erde. In Jesus siehst du, wie Gott ist. Es wird beschrieben, dass er vor aller Schöpfung war. Und wir überlesen so oft, dass er vor der Schöpfung war. Jesus steht außerhalb dessen, was da geschaffen ist. Als Gott ist er in die Schöpfung gekommen, zu dir, aber er ist derjenige, der vor der Schöpfung war. Jesus ist ewig. Jesus ist ewig. Er steht außerhalb von Raum und Zeit. Er ist vor dem Ganzen, was geschaffen worden ist. Er ist vor dem, das gesagt worden ist, Gott geschaffen hat. Es wurde Abend und es wurde Tag, ein neuer Tag. Wir sehen in Jesus, wer Gott ist, und wir sehen, dass Jesus selber ewig ist. Wir sind immer gefangen in unserem Denken von Raum und Zeit. Ich kann mir Ewigkeit nicht vorstellen. Warum? Weil ich einfach hier in Sekunden, in Minuten, in Stunden, in Tagen, in Jahren denke. Wir machen Pläne, die funktionieren manchmal, manchmal sind sie vollkommen unsinnig, am Ende haben wir die Sachen sowieso nicht in der Hand. Wir haben Erinnerungen an Dinge in der Vergangenheit, vielleicht schön, manche traurig, aber wir denken immer in dem, was uns prägt, was wir sehen können, und das ist halt auch die Zeit. Jesus hat die Zeit erschaffen. Er ist derjenige, der außerhalb, der vor dem Ganzen ist, der einfach immer ist, schon immer da gewesen, immer da sein wird. Dieses Lied der Christushymnus, er macht auch eine andere Sache deutlich. Und zwar zeigt er auf, dass Jesus Schöpfer ist. Da ist der Christushymnus, also dieses Teil des Kolosserbriefes, nicht das einzige Schriftstück im Neuen Testament, das das aufzeigt. Wenn wir uns beispielsweise das Johannesevangelium vor Augen halten, das beginnt so, also Johannesevangelium, ein Teil des Neuen Testaments, das das Leben von Jesus beschreibt, das beginnt so, dass gesagt wird, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Mit einem direkten Hinweis dann, dass das Wort Fleisch wurde und mitten unter uns wohnte. Auch hier wird aufgezeigt,
dass Jesus selbst derjenige ist, der von Anfang an da war. Das Wort, das gesprochen wird. Wie am Anfang der Schöpfung das Wort, das gesprochen wird und es geschieht. Und wenn wir hören, wenn wir sehen, wenn wir lesen, ja, in Jesus sehen wir, wie Gott ist, Gott wurde Mensch, dann bedeutet es auch, derjenige, der diese Welt erschaffen hat, ist auf diese Erde gekommen. Derjenige, der in der Lage ist, einfach nur zu sprechen und es passieren Dinge, ist auf diese Erde gekommen. Und das können wir sagen und wir können es vielleicht überlegen und gleichzeitig, glaube ich, fehlt uns immer noch die wirkliche Fähigkeit zu begreifen, was das bedeutet. Dann ist noch ein weiterer Aspekt hier wirklich auch von Bedeutung. Und der ist, in Jesus ist der Erschaffer, der Besitzer der Kirche auf der Erde. Auch dieser Gemeinde. Als Christusgemeinde gehören wir dem, der diese Welt erschaffen hat. Ja, natürlich haben wir irgendwie Strukturen, die wir auch mit der Bibel, mit Gottes Wort begründen. Aber derjenige, dem wir tatsächlich gehören, der Wichtigste ist, der alles bestimmt, ist Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und wir sind seine Gemeinde. Und das sind nur Bruchstücke dessen, wie Gott ist. Das sind nur kleine Einblicke in die Perfektion, in die Schönheit, in die Heiligkeit Gottes. Hier wird nur ein bisschen verbunden von Eigenschaften, Handlungsbereichen, Zügen Gottes, die wir in Jesus sehen. Und gleichzeitig reicht das viel, viel weiter. Dieses Lied reicht gar nicht aus, um zu beschreiben, wie Gott ist. Unsere menschliche Sprache hat immer Grenzen. Unsere menschliche Sprache reicht nicht aus, Gott zu loben, ihm zu sagen, wie er ist, aufzuzeigen, wer er wirklich ist. Wir erkennen hier einen kleinen Teil dessen, wie Gott ist. Der Schöpfer dieser Welt, der alles geschaffen hat, derjenige, der ewig ist, der von Anfang an da war, der keinen Anfang kennt, der kein Ende kennt, der alles kann, ist auf diese Welt gekommen. Ist als Säugling geboren worden. Warum? Aus Liebe zu uns Menschen, weil er uns so sehr liebt, damit wir, die wir ihm vertrauen, wieder bei ihm sein dürfen. Gott ist zu uns gekommen. Gott ist derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat. Gott ist derjenige, der zuerst liebt. Um ehrlich zu sein, wenn ich über solche Dinge nachdenke, auch mir diesen Bibeltext angucke, ich finde das manchmal absurd. Ich habe keine Ahnung, was Gott macht. Das ist, Gnade hat für mich etwas Absurdes. Wir werden auf eine Art und Weise beschenkt, die sich manchmal meinem Verstehen vollkommen entzieht. Wir können uns von Gott beschenken lassen. Wir können uns lieben lassen. Aber gleichzeitig merke ich, manchmal bin ich da und ich fühle mich wie jemand, der beschenkt wird, obwohl er es gar nicht verdient hat. Und es ist so. Wie kann es sein, dass derjenige, der alles kann, in dem nichts Liebloses ist, zu uns kommt? Und der weiß ja, was passiert. Gleichzeitig wird in diesem Christushymnus noch etwas anderes deutlich.
Er ist der Ursprung allen Lebens, zugleich der Erste, der vom Tod zum unvergänglichen Leben auferstand. Da sind wir bei Ostern. So soll er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Dieser Gott wurde Mensch und seine ganze Fülle, seine ganze Göttlichkeit war in Jesus. Wir dürfen nicht irgendwie in diese Falle tappen und denken, das ist bloße Symbolik. Das ist nett gemeinte Lehre. Das war einfach nur ein guter Mensch. Das ist nicht richtig. Sondern Jesus war ganz Gott. Die ganze Fülle seiner Göttlichkeit war in Jesus. Jesus war nicht einfach nur ein bisschen Gott. Der war nicht 50% Mensch und 50% Gott. Sondern es war die ganze Fülle der Göttlichkeit in Jesus. Ja, Jesus war Mensch und er war ganz Gott. Und er ist auf diese Erde gekommen, damit wir versöhnt werden mit ihm. Dann heißt es so schön, 1. Kolosser 1, Vers 20, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Vielleicht haben wir jetzt eine Idee davon, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Und hier heißt es, als er sein Blut am Kreuz vergoss. Wisst ihr, was das bedeutet hat? Auf was für welches Prozedere sich Gott eingelassen hat? Wenn wir im Garten Gethsemane starten, dann erleben wir Gott in Jesus Christus und wir sehen, Jesus schwitzte Blut. Jesus hat Angst. Jesus sagt, wenn es dir irgendwie möglich ist, mein Vater, dann lass diesen Kelch, lass diesen Becher des Leides an mir vorübergehen. Menschen können Blut schwitzen. Es kommt nur so gut wie nie vor, weil es eine lebensbedrohliche Stresssituation ist. Jemand, der Blut schwitzt, ist eigentlich schon kurz vor dem Kollaps. Wenn wir weitersehen, was dort passiert, dann haben wir einmal das Körperliche, aber wir erleben auch, Jesus wird in der schwersten Stunde von seinen besten Freunden verraten. Da sind Menschen, die sagen, vorher, Jesus, ich würde für dich sterben, und die dann auf einmal sagen, ich kenne dich nicht. Jesus erlebt eine Gerichtsverhandlung, bei der er beschuldigt wird für Dinge, die er niemals getan hat. Also, der Schöpfer dieser Welt, außerhalb von Raum und Zeit, der perfekte Gott ist da, er steht als Mensch in einer Gerichtsverhandlung, wird beschuldigt für Dinge, die er niemals getan hat. Die Geißelung, das Ausschlagen, was Jesus erlebt hat, war damals von den Römern genauso berechnet, dass ein Mensch überlebt. Die Römer haben das als Bestrafung regelmäßig eingesetzt und sie haben gute Erfahrungswerte gehabt. Die haben gewusst, wenn ich einen Menschen einen Schlag, zwei Schläge mehr schlage, ist die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass er stirbt. Es war auf eine grausame Art und Weise perfekt austariert berechnet. Jesus wurde geschlagen mit einem Lederriemen, in die häufig Dinge eingewebt, eingeknotet worden sind. Und das Ziel war, dass bei dem Ausschlagen die obersten Hautschichten auf dem Rücken zerrissen worden sind. Menschen, die ausgepeitscht worden sind, konnten danach häufig ihr Leben lang nicht mehr gerade laufen. Weil nicht nur Haut, sondern auch Muskelstränge im Rücken zerstört worden sind. Jetzt haltet euch vor Augen einen Menschen, der so geschlagen wird, und was passiert als nächstes? Der Schöpfer dieser Welt, der ganz Mensch geworden ist, wird so geschlagen und trägt danach sein eigenes Kreuz auf den Rücken zu seiner Hinrichtungsstelle. Wenn wir lesen, dass Jesus ohnmächtig geworden ist auf dem Weg, dann ist es einfach nur nachvollziehbar.
Das ist ein ganz normaler Schutzmechanismus unseres Körpers, in solchen Situationen einfach auszuschalten. Jesus konnte nicht mehr. So geschlagen, dass er sowieso fast gestorben ist und dann noch auf den zerschlagenen, zerschundenen Rücken, blutig, Muskelstränge offenliegend, ein Kreuz zu tragen, ist einfach zu viel gewesen. Und das war jetzt auch nicht einfach nur ein irgendwie 2 Kilogramm Brett, sondern wahrscheinlich der Hauptbalken des Kreuzes. Vielleicht 20 Kilo, vielleicht 30 Kilo. Unbequem in behauener Stammform. Die Kreuzigung selber war eine Tortur. Jesus hatte diesen kaputten Rücken und steht unten auf einem kleinen Holzpodest. Er wurde befestigt, angeschlagen mit Nägeln, die durch die Handwurzeln wahrscheinlich gingen. Und dann ist es so, dass die Menschen, die gekreuzigt worden sind, in der Regel nicht schnell verblutet sind, sondern die sind irgendwann erstickt, weil das Ganze ein Spielraum, ein Spiel gewesen ist von immer wieder sich aufrichten, um Luft holen zu bekommen und dann ein so dastehen und wenn die Leute abgesackt sind, haben sie irgendwann keine Luft mehr bekommen. Sie realisieren, sie kriegen nicht mehr gut Luft, also stellt man sich unten auf diesem kleinen Hückerchen bei den Füßen wieder auf und kann irgendwann nicht mehr. Die Kraft verlässt einen. Und dieses Spiel konnte sich über Tage ziehen. Jesus hat zwischendurch Essigwasser bekommen und er hat einfach gelitten. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Das war Gott, der auf diese Welt gekommen ist, der dort am Kreuz hängt. Und das ist Karfreitag. Karfreitag ist auf der einen Stelle von wirklich unfassbaren Schmerzen für unseren Gott verbunden. Auf der anderen Stelle sind das wir, die dort am Kreuz hängen. Warum macht das Gott? Warum hat Gott das gemacht? Und die Antwort darauf ist Liebe. In seiner Heiligkeit, in seinem Gottsein, in seinem Besonderssein ist es so, dass einfach in Gottes Nähe nichts Bestand haben kann, was lieblos ist. Es kann nichts da sein, was böse ist. Und wir Menschen würden in der Nähe Gottes einfach verbrennen, wie jemand, der zu nah an die Sonne kommt. Also geht Gott den einzigen Weg, der möglich ist, damit wir bei ihm sein können. Er kommt zu uns und am Ende erträgt er, erduldet er, erleidet er, weint er, ist verlassen. Um unserer Willen. Damit wir versöhnt sein können mit Gott. Vergießt Gott in Jesus sein eigenes Blut. Das ist hart. Das ist unheimlich schmerzhaft. Ich glaube, ganz oft ist es so, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, da geht alles. Es ist irgendwie alles in Ordnung. Die Wahrheit ist, alles hat Konsequenzen. Auch unser Leben hat Konsequenzen, auch dein Leben hat Konsequenzen. Und wir alle denken, fühlen, sagen, tun Dinge, die nicht angetrieben sind von Liebe. Manchmal ist es einfach unser eigener Charakter, dass wir vielleicht ungeduldig sind. Wir können Dinge tun ohne Absicht, die trotzdem einem anderen wirklich wehtun. Wisst ihr, es gibt auch Dinge in unserem Leben, die tun wir aus Sehnsucht heraus. Wir haben vorhin über unsere Sehnsucht nach Schönem gesprochen. Es kann auch einfach sein, dass wir in uns versuchen, die Sehnsucht zu füllen mit Dingen, die am Ende uns mehr schaden als allen anderen. Und natürlich kann es sein, dass in uns auch das zutage kommt, was auch so menschlich ist, einfach manchmal gemeint und böses. Dass wir einfach aus Egoismus anderen wehtun. Das ist so. Wir sind auf der einen Seite zu wunderbaren, richtig guten Dingen fähig, in dem die Liebe Gottes deutlich wird, und am nächsten Tag können wir allein mit unseren Worten Menschen zum Weinen bringen. Wir haben einfach keine Chance bei Gott. Was sollen wir denn machen? Die Liebe in Perfektion, und hier stehe ich. Die einzige Möglichkeit Gottes war genau das, was hier passiert ist. Gott hat, damit ich bei ihm sein kann, alles erduldet, erlitten, was jemals an Hass, Lieblosigkeit, Egoismus in meinem Leben vorhanden gewesen ist. Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Und es ist ein Geheimnis, das wir niemals ganz verstehen werden, glaube ich, was es bedeutet, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Was ist das für eine Liebe? Was muss das für eine Sehnsucht Gottes sein, dass er so sehr wieder bei uns sein möchte, dass er diesen Weg gegangen ist? Das Wunderbare ist, wir bleiben beim Kreuz nicht stehen. Sonntag feiern wir Auferstehung. Es geht nicht nur einfach um Tod, sondern es geht am Ende darum, dass wir leben, weil Gott es tut. Aber gleichzeitig begegnet uns in der Kreuzigung unser total egoistisches und selbstsüchtiges Ich und auch alle Konsequenzen, die das mit sich bringt. Ja, das Kreuz tut weh. Es tut heute noch weh. Das Kreuz ist nach wie vor etwas Unbequemes. Ich glaube, nach wie vor möchten wir es am liebsten gar nicht haben. Was soll denn das? Aber es ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, damit wir versöhnt mit Gott leben können. Wenn du selber realisierst, dass in dir einfach richtig Widerspruch ist. Dass du denkst, wie kann das denn sein, ich will das nicht. Dann ist das, glaube ich, eine gesunde Reaktion. Das ist ganz normal, wenn wir verstehen und wenn wir beginnen zu begreifen, was Gott getan hat. Das ist nicht nachvollziehbar, es ist unvorstellbar. Und gleichzeitig darf ich dir zusprechen, es ist der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus Christus, der am Kreuz um deiner Schuld willen gestorben ist und am dritten Tage wieder auferstanden. Karfreitag ist vielleicht nicht der bequemste Tag. Karfreitag ist vielleicht nicht der bequemste Gottesdienst. Aber es ist einer der wichtigsten, weil wenn wir verstehen, was die Liebe Gottes in unserem Leben bewirkt und was die Liebe Gottes in Jesus bewirkt, verändert das Leben. Es verändert Sichtweise. Und da geht es auf einmal gar nicht darum, was ich unbedingt tun muss. Da geht es vielleicht gar nicht darum, was deine eigenen Wünsche sind, wie du denkst, dass Dinge sein sollten oder ablaufen müssen, sondern es geht um eine Begegnung mit Gott selbst. Mit dem heiligen, einzigen Gott, der diese Welt geschaffen hat, und zu einer Begegnung von ihm mit dir am Kreuz. Du kannst auf das Kreuz sehen, du kannst dir Jesus vorstellen und du kannst sehen, was Gott für dich getan hat. Du siehst am Kreuz, was Jesus bereit war zu tun für dich. Du siehst am Kreuz die Liebe Gottes und was Jesus einfach für dich getan hat. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl zusammen. Und beim Abendmahl heißt es, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das ist allerdings kein leicht verdauliches Weißbrot manchmal, sondern das ist manchmal Vollkornbrot. Etwas, das dich langfristig satt macht, an dem wir aber auch manchmal ein bisschen zu kauen haben. Das Abendmahl ist ein Geschenk, weil im Abendmahl dir aufgezeigt wird, das habe ich für dich getan. Du kannst dich beschenken lassen. Es geht im Abendmahl nicht darum, dass du einen bestimmten Lebensstil pflegen musst. Es geht im Abendmahl nicht darum, dass du frei von Sünde bist. Schau dir an, wer mit Jesus das letzte Abendmahl genommen hat. Da war Judas dabei, derjenige, der ihm am Ende verraten hat. Und Jesus hat diesen Menschen das Brot gebrochen und diesen Menschen den Wein gereicht. Beim Abendmahl geht es darum, dass wir bekennen, wer Jesus ist und dass Gott uns gleichzeitig zuspricht und uns segnet, uns beschenkt damit, dass er uns sagt, das habe ich für dich getan. Habe ich für dich getan. Ja, im Abendmahl begegnet uns vielleicht auch manchmal etwas Unbequemes, weil wir damit konfrontiert werden, wie wir sind. Und das Abendmahl ist so ein Geschenk, weil es dir jedes Mal neu zeigt, das tut Gott für dich. So sehr liebt Gott dich. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, nutzt es doch als Möglichkeit, an diesem Sonntag, an diesem Freitag, euch mit dem verbinden zu lassen, was Gott für euch getan hat. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ein teures Geschenk. Das ist ein richtig teures Geschenk. Lasst euch beschenken von Gott mit dem Wertvollsten, was er selbst geben kann, sich selbst. Und lasst euch in all dem zusprechen, das hat Gott für euch getan. Und zwar unwiderruflich. Es ist nicht wieder rückgängig machbar. Du kannst nichts in deinem Leben tun, in Zukunft und jetzt, was das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, widerrufen kann. Weil so ist Gott auch. In seiner Perfektion ist er perfekt liebevoll. Nichts Liebevolles ist an ihm und er ist gleichzeitig einfach treu. So treu, er kann sich nicht selbst untreu sein. Du kannst untreu sein, Gott ist es nicht möglich. Was er für dich getan hat, kannst du nicht rückgängig machen. Lasst euch beschenken. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief. Das, was der Apostel Paulus uns weitergereicht hat, weitergegeben hat zum Abendmahl. Und dort heißt es, ab Vers 23, 1. Korinther 11, Vers 23, Folgendes habe ich von Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und er sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für euch getan hat, bis er wiederkommt. Ich darf die